beschäftige mich mit der Frage, ob die gespaltene Zunge wieder eins ist und verheilt ist, und möchte sie dahingehend beantworten, dass sie auf jeden Fall in Canettis Sinne gerettet ist. Ja? Also die Einheitlichkeit ist gerettet, und ich mache dafür zwei Gründe im Wesentlichen verantwortlich. Also das eine ist eben das, was Verständigung ausmacht. Also wir haben das Wort sich verständigen und das Wort Verständigung, und ich lege dieses zugrunde. Also Norddeutsche und Süddeutsche, Bayern, verständigen sich gut, aber verstehen tun sie sich eigentlich, ohne Karl Valentin zu kennen, nicht. Das muss man schon mal sagen. Und verstehen ist eine Kategorie aus der Romantik, nicht? Wir haben Schuberts Wanderlieder, wir haben vieles andere, das kennen Sie alles besser als ich vielleicht. Auf jeden Fall ist da so viel tiefe Sehnsucht da, dass es, glaube ich, sehr schwer ist, das Verstehen wirklich zu vollziehen. Diese beiden Dinge trenne ich. Ich möchte jetzt eine Rückblende machen, und diese Rückblende ist eine zunächst impressionistische, aber soziolinguistische Rückschau, die ich gerne ersetzen möchte, und das tue ich auch, durch Geschichte der sprachlichen Wiedervereinigung. Ich glaube, da muss man reinschreiben, welchen Willkommensdiskurs, welchen weiteren Diskurs man gepflegt hat, wie auf beiden Seiten die Diskursgemeinschaften aufeinander reagiert haben und so weiter. Das ist eine Geschichte, die man dokumentieren muss, wie das Erlernen einer Fremdsprache in 5 Jahren. So müsste man eigentlich dokumentieren, die Geschichte dieses Wiederfindens über 20 Jahre. Was ich Ihnen jetzt liefere, sind ein paar Bausteine, und das mache ich in Form von Thesen, Nebenbemerkung zur Soziolinguistik. Es ist schwer verständlich, dass dieses bedeutende Thema nicht so viel quantitatives und qualitatives Interesse gefunden hat, wie die schichtenspezifischen Sprachunterschiede zwischen Unterschicht und Mittelschicht in den 70er Jahren. Die Analysen sind alle wesentlich schlechter methodisch, womit ich aber nicht sagen will, dass sie nicht auch sehr gut sind, also im Sinne von Einsicht. So. Sie können unter dieser Nummer, unter dieser E-Mail, können Sie meinen Beitrag zu dem Katalog Deutsche Sprache, das ist eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums, das jetzt Anfang des von jetzt Jahr 2009 stattgefunden hat, da habe ich den Beitrag, den langen Beitrag drin, das können Sie von mir bekommen, schicke ich Ihnen digital zu. Und das Buch, auf das ich mich hauptsächlich hier beziehe, ist die Sprachmauer. Und da geht es eigentlich weniger um die Mauer schlechthin, als dass es um ein Korpus geht, das von Westberlinern und Ostberlinern stammt, wo Freunde und Bekannte untereinander den Mauerfall vom 9. November diskutieren. Und das ist sehr, sehr authentisches Material. Sehr viel sind einige Dissertationen entstanden, Rückfragen vielleicht bei mir. So, jetzt geht's weiter. Also ich mache jetzt die These, dass die Wiedervereinigung im Wesentlichen ja im Sinne von vielleicht Foucault, wie das Anne-Laure Dau vorhin sehr schön gesagt hat, also im Sinne von Procédure de Contrôle stattgefunden hat. Das heißt, es gibt fürchterlich viele unterschiedliche Urteile über dieses Vollziehen der sprachlichen Wiedervereinigung, aber wir halten uns hier an die Fakten. Und es ist einfach so, dass es die westdeutsche Gesellschaft, die normsetzenden Institutionen der hegemonialen Zielgesellschaft haben das kontrolliert, und die Dynamik, aber auch die Dramatik des Umbruchs entsteht aus dem Paradox, dass nur neue sprachliche und kommunikative Fertigkeiten erworben werden können, indem gleichzeitig auf alte, ausgediente Routinen zurückgegriffen werden kann. Ich muss immer schon kommunizieren, bevor ich was Neues übernehmen kann. Und dieser Widerspruch ist durchgängig, und das kann man sehr schön zeigen, dass dieses Paradox wirkt. Gut. Wie hat sich das Ganze vollzogen im Ablauf? Also es gab die Kollegin Ruth Reier von der Humboldt-Universität, eine sehr liebe Freundin meinerseits, und die hat von vornherein den Konflikt programmiert und hat gesagt, was ist am Deutschen von euch besser als vom Deutschen von uns? Und da haben wir mehrere Veröffentlichungen. Die gespaltene Zunge ist ein so ein Buch, wo eben dieses zum Ausdruck kommt. Und man muss einfach sagen, dass der Karl May im Duden, dass der Karl May recht hatte in einem seiner großen Werke, wo er sagt eben, meine roten Brüder mögen sich vorsehen. Der weiße Mann redet mit gespaltener Zunge. Und das ist völlig richtig. Der weiße Mann, nämlich der Westdeutsche, redet mit gespaltener Zunge. Er lockt nämlich die neuen Beigetretenen in ganz viele Fallen. Und es gibt unendlich viele Beispiele davon, wie diese Fallen zum persönlichen Profit ausgenutzt wurden. Beispielsweise alle, die nicht habilitiert waren und keinen Professorenjob haben, haben es natürlich erreicht, dass sie in Ostdeutschland an der Universität einen Professorenjob bekommen haben. Und viele Rechtsanwälte und viele Mediziner, immer mit dem Gesichtspunkt, ich helfe dir gerne und ich weiß es besser und dann setze ich mich durch. Gut. Dann gibt es natürlich auch etwas, die Nostalgie, die kommt. Man muss sich einfach vor Augen führen, ein Umbruch ist irreversibel. Er wird durch einen, Vertrag vollzogen es gibt keine Ausschlusskriterien, also man kann nicht einfach draußen bleiben. Alle sind davon irreversibel betroffen dadurch ist der Verlust zu erklären, der dann eben auf verschiedenen Ebenen empfunden wird. Am besten, finde ich, hat das Volker Braun in seinem Gedicht Das Eigentum ausgedrückt. Volker Braun ist ein sehr wichtiger ostdeutscher Dichter meines Erachtens. Und er hat gesagt, und unverständlich wird mein ganzer Text am Ende eines Gedichtes, was ich niemals besaß, wird mir entrissen. Wann sag ich wieder mein und meine alle? Ja, also das ist sehr schön, weil nämlich die Sprache, da überlegen wir nie, ob die Sprache uns gehört. Das gehört sie uns eigentlich auch nicht. Aber erst wenn man sie verliert, dann macht man sich klar, dass es etwas war, nicht, was ich, weiß ich nicht, besitze. Hat Stefan Zweig das Deutsche besessen und als er in Rio de Janeiro war, hat er da das Gefühl gehabt, Deutsch ist eigentlich mein Eigentum und jetzt verliere ich es. Gut, das ist hier etwas, was er auf diese Weise so ausdrückt. Okay, also die Zielgröße der sprachlichen Wiedervereinigung ist vorgegeben, das habe ich jetzt deutlich gesagt, und zwar durch den Umbruch, durch das Annektieren einer Gesellschaft, durch das Übernehmen einer Gesellschaft, nicht, wo von heute auf morgen eben die Regeln völlig angepasst werden müssen an das, was jetzt gilt. Und wenn diese Zielgröße so vorgegeben ist, nämlich die gültigen Normen der Zielgesellschaft müssen erlernt werden, einschließlich der Sprache, dann müssen die alten Normen aufgegeben werden. Und das ist nun das Problem, dass die legitime Zielsprache im Sinne von Bourdieu erworben werden muss, dass aber gleichzeitig die Nochnutzung der Ausgangsvarietät eine Rolle spielt. Wir haben das sehr, sehr oft erlebt, ich persönlich auch, dass meine Gesprächspartner gesagt haben, dann arbeitet ihr doch in so einer Art Team. Ja, und dann nicht das Zögern, und dann wurde im Team überlegt, welches Wort wird jetzt hier benutzt. Ja, und dann hat sich aber nach einer halben Stunde herausgestellt, dass sie oder er kollektiv meinte, nach allen Werten, die dem Team unterstellt wurden und die nicht unsere Werte waren. Also man hat sehr viel mit Verdecktem zu tun. Ja, und natürlich gibt es viele kognitive Unsicherheit. Was ist hier üblich? Was verlangen die von mir? Bin ich mit meinen Ausdrücken richtig? Gut, jetzt komme ich zu der These 2. Also das sind jetzt die Grundlagen. Die Grundlagen ist, im Grunde hat die hegemoniale Gesellschaft den Prozess kontrolliert. Die zweite These ist, dass wir in der DDR, kurz gesagt, das Solidaritätsmodell als Sprachgemeinschaftsmodell hatten, Solidarität unter allen Beteiligten, während wir in der BRD auch heute noch, nicht ganz eindeutig, ein Prestigemodell haben. Also die Sprecher besser sprechen können, die haben mehr Vorteile, und die schlechter sprechen können, haben mehr Nachteile. Das hat niemand so gut nachgewiesen wie Ruth Boder, früher Leo Deuter. Die hat einfach gezeigt, wie Angeklagte bei Gericht, Angeklagte aus der Unterschicht, generell unterliegen, was aber die aus der Mittelschicht eben Prozesse bei gleichen Delikten total besser führen und auch zu besseren Ergebnissen kommen. Gut, ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall habe ich mich damit auseinandergesetzt, was sind denn Ostvarietäten und was sind Westvarietäten? Man kann sie ja nicht am Dialekt festmachen, und ich bin dann dazu gekommen, Somo-Varietäten von Coco-Varietäten zu unterscheiden. Somo sind Varietäten der sozialistischen Moral. Ich kann ja den Dialekt nicht ansetzen, weil ich muss ja gesellschaftliche Kriterien haben, und Coco sind eben Konsum und kommerzorientierte Varietäten. Stichwort Spaßgesellschaft, das ist der wichtigste Wert, und auch bei den vielen Untersuchungen zu Bewerbungsgesprächen mit Ostdeutschen zu Anfang der 90er Jahre hat sich herausgestellt, dass sie diese Hidden Agenda, diese geheimnisvolle Agenda, nicht, von Bewerbungsgesprächen, dass sie die eben gerade nicht erfüllt haben, dass sie einfach sagen, ja, ich weiß nicht, also ich kann mir nicht helfen, das ist einfach mein Ding, irgendein blöder dieser Beruf, ja, wo jeder sagen würde, ist nichts besonders Spannendes, dann dazu sagen, es ist mein Ding, dass das eben diese Spaßgesellschaft ist. Gut, und natürlich muss man dann unterscheiden zwischen informellen und formellen Registern, die in der DDR eine große Rolle gespielt haben. Aber der Hintergrund eben für diese Gesellschaft war das Streben nach Einheit und Harmonie. Das macht eben die sozialistische Moral aus, wenn man so will. Gut, jetzt komme ich zu den Einzelheiten in den Verständigungsmitteln. Also ich habe ja Verständigen und Verstehen unterschieden. Also man muss sich ganz klar machen, dass es eine Gesellschaft war, in der die In-Group eben die DDR war, miteinander kommunizierte, dass sie sich gegen die Out-Group, gegen außen absetzte, dass kaum jemand reisen konnte, dass natürlich der Dialekt eine ganz, ganz besondere Rolle spielte. Das kann man an Berlin besonders gut sehen, wo Ost und West durch die Mauer getrennt waren, nicht? Und wo ziemlich große Unterschiede sind, die man sehr gut vergleichen kann. Das mache ich jetzt in aller Kürze und Sie können es dann nachlesen. Also wenn Sie jetzt nur die Variable G nehmen, gegessen, nicht? Dann ist es hier Jessen in Berlinischen, nicht? Jans Berlin, Jute Jans und so weiter. Nicht? Und da kann man noch Positionen unterschiedlicher Art unterscheiden. Auf jeden Fall Berlinern die Ostdeutschen eindeutig mehr und haben eine eindeutig stärkere Dialektive. Das hat dann Schlubinski in einer sehr schönen Untersuchung deutlich gemacht, wo es um die um das Morphem ER geht oder um die R-Vokalisierung, nicht? Ertrinken, verstehen, erklären, ne? Verstehen, erklären, Mutter, Vater und so. Das ist also eine so häufige Silbe, dass wir da eine Untersuchung gemacht haben und da hat sich herausgestellt, die ostdeutschen Sprecher wurden eindeutig erkannt. Ja, es ist also ganz klar, dass eine große Zeit lang, vielleicht 10 Jahre, aufgrund dieser Variablen Ostdeutsche eindeutig erkannt wurden. Und das hat natürlich auch mit Stereotypisierung zu tun. Für heute will ich das nicht mehr behaupten, aber so war es eben. So, Schmidt-Regner hat da eine sehr schöne Untersuchung gemacht, das ist eine Ostlinguistin, die hat sich zu mir dann geschlagen und hat da sehr schöne Untersuchungen gemacht. Und sie hat herausgefunden, dass eben die Westberliner den städtischen Dialekt als Stärkung der lokalen Identität betrachten. Vorher haben die das überhaupt nicht beachtet, das war ihnen völlig egal, weil es eben meistens Westdeutsche waren, Süddeutsche aus Schwaben und so weiter. Aber jetzt wurde diese Identität gestärkt, aber den Standard ziehen sie eindeutig vor, wer was leistet, muss Standard können und sonst gar nichts, wenn man so will. Während die Ostberliner natürlich für den Alltag nach wie vor selbst in der Schule im Dialekt machen wollen und auch machen, aber mittlerweile, weil man jetzt in einer Marktgesellschaft lebt, nicht, gibt es ein verdecktes Prestige der Standard. So, Lexikon, da haben wir natürlich tausend Sachen zu sagen, das ist das, was am allermeisten untersucht wurde. Natürlich sind die gesamten die ganzen ostdeutschen Wörter verschwunden, das ist völlig klar. Also eine sehr verdienstvolle Arbeit ist die von Schröder und Fix, das sind beides Leipziger Linguisten, hervorragende Leipziger Linguisten, die haben herausgefunden, dass 94% Gesamtdeutsch ist, des DDR-Wortschatzes, 6% sind DDR-gebunden, davon ein Drittel nur DDR-geprägt. Ja, also die haben das sehr vorsichtig gemacht, eine sehr schöne Untersuchung. Wir haben viele falsche Freunde, Werktätig, Kollektiv, Frauentag, Reisefreiheit. Da verstehen wir im Westen und im Osten andere Dinge drunter. Ja, das ist ganz eindeutig. So. Und dann eben gibt es 14 alltagsgeprägte Wörter, die in das Gesamtdeutsch übergegangen sind. Abnicken, Andenken, nicht? Das haben wir schon mal angedacht. Datsche, Fakt, das ist doch Fakt. Zielstellung, nicht so, das sind so einige dieser Worte. Und dann gibt es eben das, was ich fürs Wichtigste halte, dass man eben zwei Worte für das Gleiche hat und das geht bis heute noch so. Kaufhalle und Supermarkt, Dreiraum versus Dreizimmerwohnung, Hähnchenbroiler, gut, das spielt schon nicht mehr so eine große Rolle, weil man das dauernd als Hähnchen jetzt isst, nicht? Aber die anderen Sachen spielen eine große Rolle. Und je nachdem, was man benutzt, outet man sich als Ost oder West, ganz klar. So, gibt es eben etwas, was eben, ja gut, die Zeit drängt. Gut, dann weise ich nur darauf hin, also es gab in der DDR Fertigteile und es gab vor allen Dingen Fertigteile für das öffentliche Register. Und das öffentliche Register und das private, das waren zwei Stilebenen, zwei bedeutende Stilebenen. Und wir haben dazwischen eine ganze Menge sogenannte Phrasenkontamination festgestellt. Das ist die hervorragende Arbeit von Ursula Bredel, die das auch in einem Aufsatz niedergeschrieben hat. Da man wählt eine Struktur an und das wird durch zwei Strukturen, nämlich eine untere und eine obere Variante realisiert. Und das ist ganz klar eine Interferenz, das ist eine Konflikt Erscheinung. Und da macht sich sehr, sehr deutlich, wie dieser Konflikt im Laufe des Wandels, der bei den Einzelnen vollzogen wird, eine Rolle spielt. Ja, dass man, gut, okay, das kann ich nachher in der Diskussion, wenn sich einer für interessiert, ein Beispiel nennen. Dann also, ja, Landmaus, Gesetz zur Stadtmaus, das soll nicht mit Ost und West verwechselt werden. Die Schwaben haben bei uns in West-Berlin Halt eingeführt. Man kannte nur eben. Und Halt hat sie in West-Berlin sehr stark breit gemacht als subjektive Variante der Evidenz. Nicht? Habe ich Halt nicht gemacht, habe ich Halt nicht bekommen. Kann ich auch eine Menge darüber erzählen. Ich will jetzt nur so sagen, dass eben der Unterschied zwischen Halt und Eben in der West-Berliner Gemeinschaft ein Unterschied des kommunikativen Mehrwerts ist. Wer beides kann, der kann auf der einen Seite Evidenz ausdrücken durch Eben. Das sind physikalische, chemische, naturwissenschaftliche Zusammenhänge. Die sind einfach so, die sind eben so, eben, mit beiden Füßen eben auf der Erde. Und Halt ist die subjektive Seite. Also Frau Müller, wenn Sie den Staubsauger kaufen wollen, kann ich Ihnen nur zuraten. Ich habe es jetzt 10 Jahre bei mir zu Hause, der ist halt der Beste. So, das ist Halt. So, und das gab es im Osten nicht. In Ostberlin gab es das nicht, das ist völlig neu reingekommen und Sie kriegen dann solche Äußerungen wie, ich meine, Fehler hat jeder davon abgesehen, Halt nur hier tuschelt keiner. Kann man nicht machen. Man kann Halt nicht in erster Position oder nicht in letzter Position haben. Man hat Halt immer nach dem finiten Verb. Ja, das ist so, da haben wir riesen Korpusuntersuchungen gemacht. Also Sie sehen diese ganzen Auswertungen, ja, mit vielen Parametern. Das können Sie sich alles in Ruhe angucken. Wie gesagt, auch mit Kommentar. Also, gut. Okay, also das ist ein Sprachwandel gewesen. Und da muss man sagen, das persönliche Register, das Register des individuellen Miteinander Kommunizierens, das musste ausgebaut werden. Das war der westdeutsche Druck. Ob das gut ist, will ich jetzt hier nicht fragen. Ich will einfach nur sagen, das ist der Druck der Gesellschaft, das musste eben gemacht werden. So, jetzt, ich komme langsam zum Ende. Also Verständigung ist, wie gesagt, der eine Teil und Verstehen ist der andere Teil. Also es gibt einen wunderschönen Beitrag von Ingvar Paul und da sagt er eben Verständigung ohne Verstehen und da sagt er, gut, also das ist die deutsche Romantik mit dem Verstehen und so weiter, aber dass man miteinander eins sein muss, das muss nicht so sein und das soll man nicht so hohe Erwartungen haben. Und er sagt zu Recht, und ich bin vollkommen hier dahinter, wenn es möglich gewesen wäre, dass die West- und Ostdeutschen sich einfach nur ihre Geschichten erzählt hätten, mindestens 5 Jahre lang, ohne den anderen zu verurteilen, jeder hätte dem anderen nur zugehört, dann hätten wir uns 1001 Konflikt gespart. Es wäre wunderbar gewesen. Wir haben es natürlich nicht gemacht. Und man kann das halt auch verstehen, weil alle von uns im Alltag gelebt haben. Jeder hatte 1000 Dinge, die er da bewältigen musste. Und dazu war der Stress zu groß, um das zu machen. Und das ist auch gleichzeitig der große Fehler. Man muss sich zuhören, lange zuhören, den anderen verstehen und dann kann man es ändern. Gut, dieses Verstehen, das gibt es heute, dieses Nicht-Verstehen gibt es weiter in kommunikativen Gattungen, in Bewerbungsgesprächen, wo die anderen, wo die Ostdeutschen erst langsam verstehen, worauf es ankommt. Was muss ich tun, um den Leuten verständlich zu machen, dass ich den Job haben will? Zum Beispiel, dass ich eben sage, ich kann auch nicht, ist einfach mein Ding. Nicht? Das, damit der dann merkt, ich arbeite Tag und Nacht und ich bin hier eine einsetzbare Kraft und so weiter. Und dann gibt es das, was Frau Doe, glaube ich, heute gesagt hat, da bin ich nicht ganz sicher, ob das so ist, aber oder jemand anders, auf jeden Fall, dass man 1000 Mal sich entschuldigen muss. Man sagt, ja, also bei mir in Leipzig war das so, ich hatte die und die Vorgesetzten. Also es gibt erstmal in dem Bewerbungsgespräch immer 5 Minuten, wo man lang ausholt, um den Westdeutschen zu erklären, wie man, was man selber für Bedingungen hat. Ist eigentlich korrekt, aber die haben es nicht geehrt oder die haben es eben nicht positiv gesehen, es wurde eben negativ ausgelegt. Gut, bei Beratungsgesprächen hat man festgestellt, bei Neugründungen, dass die Ostdeutschen eben mehr Auskunft geben. Die sagen einfach autoritär denen, die was wissen wollen, beraten sie nicht, sondern einfach, du machst das und dann machst du das und dann machst du das und füllst das und das Formular aus, anstatt eben zu sehen, dass man Leute, die das machen wollen, beraten muss mit einem Diskurs, der dann aufgebaut wird und so weiter. Also gut, gibt es auch viel zu sagen. Ich mache ganz kurze Schlussfolgerung. Das Verstehen ist heute noch nicht hergestellt. Es gibt allerdings auch ganz viele Probleme zwischen, was weiß ich, Norddeutschen und Bayern. Die verstehen sich auch oft nicht. Und das ist etwas, ich denke mal, ganz Wichtiges zu sehen, dass jetzt von dem plakativen Unterschied Ossi, Wessi und so weiter, dass man da jetzt dazu übergeht, sozial-regionale Unterschiede zu sehen und sagen, ja, die Sachsen haben eben da eine andere Tradition und die Thüringer auch und so weiter. Bestimmte Verstehensprobleme werden weiter weiterhin bleiben. Sie werden aber Gott sei Dank mehr sozial und regional bewertet. Die Verständigungsschwierigkeiten sind, glaube ich, im großen Maße ausgeräumt. Ja, so, ich hatte...
Schönen Dank. Schöner Herr Wittmann.